Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, dass die Technik, jetzt kommt die Technik. Ja, wunderschönen guten Morgen in diesem Bürgerhaus. Dachte mir vorhin, Mensch, wir sind jetzt auch hier als Himmelsbürger unterwegs im Bürgerhaus. Dieses Bürgerhaus kennt die Stadt. Das ist eine tolle Location und habe mich sehr gefreut, die Einladung entgegenzunehmen und bin jetzt einfach auch gespannt, wie wird es denn wohl werden? Ja, so mein inneres Gebet war auch, dass das, was Gott vorbereitet hat, das auslösen kann an dir heute in diesem Gottesdienst. Sein Wort sagt, dass er sein Wort sendet und durch sein Wort er uns gesund macht. Ja, er sandte sein Wort und machte gesund. Und dieses spezielle Wort für dich heute an deinem Platz, ja, darf das auslösen, was er sich vorgenommen hat. Und er will, dass es dir gut geht. Dass es dir wohl geht. Das ist sein Herzensanliegen. Wir haben uns vereinbart, dass hinten die Präsentation abläuft. Und ich bitte euch um Aufmerksamkeit, mehr auf den Sprecher zu legen als jetzt auf die Präsentation. Aber ich denke, wir kriegen das im Miteinander hin. Ja, mein Name ist Frank Schmidt. Bin noch 55 Jahre jung, verheiratet, seit über 20 Jahren im Thema Beratung, Seelsorge, Coaching unterwegs, war selbst 15 Jahre lang Pastor einer freien evangelischen Gemeinde, Pfingstgemeinde, BFP-Gemeinde, die aufgebaut, ganz tolle Sachen erlebt. Und dann bin ich ein Jahr rein ins Burnout gelaufen, ein Jahr drin und ein Jahr raus. Und danach sah mein Leben komplett anders aus und bin dann durch eine schwierige Zeit gelaufen. Also es ist möglich, dass Christen scheitern. Es ist möglich, dass Leiter und Pastoren scheitern. Es ist möglich. Ja. Und für diese Menschen ist die Gnade genauso da, für all die anderen, wo man denkt, das Leben läuft aber bei denen sehr geradlinig Richtung Himmel. Also wenn ich so zurückschaue, dann sehe ich eher interessante Wellenbewegungen. Ja, so. Und bin dann im Vertrieb gelandet, zwei Firmen durchlaufen und eine Europaposition. Und Gott hat da auch irgendwie Gnade geschenkt, habe das alles nicht gelernt. Und hat funktioniert und jetzt spüre ich auch so für mich, es tut sich was Neues. Schauen wir mal, wo Gott da hinführt. Ja, Thema der Predigt heute. Bisschen knifflig, erst am Anfang, mag irritieren, ich werde es erklären. I am the captain of my soul. Ich bin der Kapitän meiner Seele. Ja, das ist genau da. Jetzt möchte ich dir am Anfang eine Frage stellen. Sag mal, mit wem verbringst du die meiste Zeit deines Lebens? Ich spreche jetzt nicht die Eltern an. Ich meine auch nicht die Lehrer. Ich meine auch noch nicht mal die Ehefrau, den Ehemann. Mit wem verbringst du die meiste Zeit deines Lebens? Mit dir selbst. Und das wird der zentrale Punkt heute sein, dass wir uns mal anschauen, wie ist es denn mit dir selbst? Von daher möchte ich dich einladen und ermutigen und zu schauen, wie ist denn das Interesse an dir selbst? Wie wäre es denn, wenn wir ab heute anfangen würden, mehr in eine Freundschaftsbeziehung mit uns selbst zu kommen? Ein Ja zu dir zu haben, so wie du bist, nicht so wie du sein willst, wie du möchtest oder wie du mal gewesen bist, sondern so wie du bist. Ein Ja zu haben zu deiner Biografie, zu deinem Gewordensein. In einem wohlwollenden Kontakt mit dir selbst zu stehen. Und deswegen schauen wir uns das Thema Selbstliebe heute an. Ich bin jetzt seit meinem 18. Lebensjahr gläubig und bin also in einem nichtchristlichen Elternhaus groß geworden, habe Jesus auf eine ganz interessante Weise erlebt, habe angefangen Bibel zu lesen, weil einer im Karateverein mir erzählt hat, dass Jesus lebt und er ganz toll ist und er betet und alles Mögliche erlebt. Und dann dachte ich, entweder der hat jetzt Drogen genommen, ein Bus hat ihn gestreift oder er hat recht. In seinen Augen hatte ich aber etwas gesehen, dass er was hatte, was ich nicht hatte. Und dann holte ich meine alte katholische Bibel raus aus dem Regal, habe sie abgestaubt und fing an, das Evangelium zu lesen, das Johannesevangelium. Und dann plötzlich spürte ich, dass dieses Wort, da war ich alleine 18 Jahre lang in meinem jugendlichen Zimmer, Jugendzimmer, und auf einmal spürte ich, dass diese Worte für mich sind. Und da wusste ich noch nichts von Geist Gottes und Berührung. So, auf jeden Fall habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, an zu weinen, habe vibriert und habe gesagt, das hat mich so angesprochen, zugemacht. Und dann war dieses Empfinden wieder weg. Und das ging dann 7 Tage lang. Und dann dachte ich mir, da ist was dran. Diesen Unsichtbaren gibt's. Ich kann ihn nicht sehen, aber ich spüre ihn. Ich nehme ihn wahr. Er berührt mich. So, und dann plötzlich standen meine ganzen Sünden vor meinen Augen. Und ich habe gesagt, ich brauche jetzt echt Begegnung und ich brauche diesen Jesus Christus, der da in dieser Bibel drin steht. Bin ich auf meine Knie gegangen, habe gesagt, Jesus Christus, komm in mein Leben, es kann nur besser werden. Und so war es. Und dann kam ein Frieden in mein Leben, eine Hoffnung und eine Zuversicht. Und ich habe gedacht, wow, was ist das? Und dann bin ich in so eine verrückte Gemeinde gegangen, so ähnlich jetzt wie hier. Ja, alles ehemals Drogenabhängige. Seid ihr ja nicht. Das war damals in Mainz. Die kamen aus einer Teestubenarbeit. Und dann haben die da gesungen und auch hier die Hände gehoben und komisch rumgemurmelt und ja und Lobpreis. Und dann dachte ich, was läuft hier? Und dann dachte ich mir, nee, das ist dein Platz. Das passt. Ich kapiere das zwar alles nicht. Ich verstehe den holländischen Pastor da vorne auch nicht. Aber ich habe eingehört, das ist es. Das war dann meine Gemeinde. So, da fing mein Christsein an. Und bis heute bin ich so dankbar zu wissen, dass es einen unsichtbaren Gott gibt, der mit uns spricht, der mit uns Kontakt aufnimmt, der will, dass wir heil werden, dass wir ihm ähnlich werden. Ein Gott, der interessiert ist, uns zu transformieren und zu verändern. Und das geht, ich sag dir, das geht bis kurz vorm Himmel. Ja, und dann, wenn wir bei ihm sind, dann werden wir sagen, oh, ja, da gibt es keine Schmerzen, auch keine Veränderungsprozesse mehr. Dann sind wir angekommen, dann können wir einfach nur noch rufen, danke, ich bin da, ich bin eingeschrieben im Buch des Lebens, jetzt bin ich hier, Halleluja. Bis dahin will Gott mit dir arbeiten, aus Liebe, Motiv Liebe. Ja, nicht Motiv Strenge und Züchtigen und dass doch endlich mal der gute Mensch hier mal richtig in die richtige Richtung kommt. Nein, er macht's aus Liebe. So, lange Rede. I'm the captain of my soul. Was bedeutet das, bitteschön? Können wir ein bisschen weitergehen. Ich möchte dir das Bild des Kapitäns vor Augen führen. Und der Kapitän hat eine Rolle und eine Verantwortung. Der Kapitän ist der oberste Befehlshaber an Bord des Schiffes und trägt die gesamte Verantwortung für die Sicherheit des Schiffes, der Besatzung, der Passagiere, falls vorhanden, und der Fracht. Er sorgt dafür, dass das Schiff gemäß den internationalen Seefahrtsregeln und den Richtlinien der Reederei betrieben wird. Der Kapitän ist auch verantwortlich für die Navigation und den sicheren Betrieb des Schiffes, einschließlich der Wetterbeobachtung, der Routenplanung und der Einhaltung von Zeitplänen. Er hat die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen, die das Schiff und die Besatzung betreffen, einschließlich Notfallentscheidungen, bei Zwischenfällen wie Bränden, Kollisionen oder medizinischen Notfällen. Er hat ein Verhältnis zur Reederei. Der Kapitän berichtet direkt an die Reederei und handelt gemäß den Anweisungen und Richtlinien, die von der Reederei vorgegeben werden. Er ist das Bindeglied zwischen der Reederei und dem operativen Betrieb des Schiffes. Regelmäßige Kommunikation mit der Reederei ist notwendig, um über den Fortschritt der Reise, eventuelle Probleme, hat irgendjemand schon mal Probleme gehabt? Ja. Und die Einhaltung der Zeitpläne zu berichten. Obwohl der Kapitän eine gewisse Autonomie an Bord hat, muss er Entscheidungen im Einklang mit den Unternehmensrichtlinien der Reederei, der himmlischen Reederei, treffen. Die Reederei ist Gott selbst, das Boot, das Leben. Dein Leben ist nur geliehen. Wir verwalten's. Und du bist der Kapitän deiner Seele. Du bist der Kapitän deiner Seele. Wir schauen uns das Thema Selbstliebe, Eigenverantwortung an, jetzt mehr und mehr. 1. Thessalonicher sagt, euer Geist. Hier haben wir die Dreiteilung. Wir haben es mit einem dreieinigen Gott zu tun. Und hier schauen wir uns die Dreiteilung des Menschen an. 1. Thessalonicher 5,23. Euer Geist samt Seele und Leib soll unversehrt bewahrt bleiben bei der Ankunft unseres Herrn Jesus. Aha, hier haben wir Geist, Seele, Leib. Die Ganzheitlichkeit hängt zusammen. Du hast einen Geist, der Geist Gottes kommt in dein Leben, weckt diesen Geist auf, du wirst von Neuem geboren. Das ist eine ganz entscheidende, wichtige Stelle für alle Christen, dass sie das jetzt verstehen. Viele, die in der ICL-Ausbildung sind, haben es dann hoffentlich verstanden. Dein Geist wird von Neuem geboren. Du kannst ausrufen, aber lieber Vater. Und du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist ein Riesenglück, zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Jetzt kommt der entscheidende Aspekt. Deine Seele, die von null auf an ist, die ewig ist, die wird nicht von Neuem geboren. Die wird nicht von Neuem geboren. Die braucht nach Römer 12, 1 und 2 Wiederherstellung, Erneuerung. Werdet erneuert in eurem Sinn, sagt Paulus, damit ihr den Willen Gottes erkennt, das Gute, das Vollkommene und das Angenehme. Also, die Seele braucht Erneuerung und wir werden von Neuem geboren im Geist. Und dann haben wir noch einen Körper. Und das Schöne an dem Körper ist, ja, was ist das Schöne an dem Körper? Erstens mal ist es unser Körper, den dürfen wir pflegen, auf den dürfen wir natürlich genauso achten. Der ist uns auch geschenkt. Aber ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt, aber ich merke so jetzt mit 55, jo, da sind doch schon die ein oder anderen Schrammen da, die Narben sind da, so ganz gestylt ist er auch nicht mehr, aber ist ja nicht schlimm, wir kriegen ja neun. So, ja, also der Körper ist der Tempel, aber ja, wir werden einfach einen neuen Leib bekommen und der ist einfach vergänglich. Der ist vergänglich. Ja, so wenn wir also nur auf Styling aus sind und aufpimpen und wie nennt sich das? Ja, nur Körper, 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 der vergeht. Heißt ja nicht, dass wir auf ihn achten sollen. Ja, also es ist wichtig. Also deswegen Bewegung, gute Ernährung, ja, ihr wisst das alles. Also, wir sehen hier, Geist, Seele und Leib sind miteinander verquickt. Und in der Seele haben wir wiederum drei Aspekte: Wille, Verstand und Gefühl. Du bist für deine Denke zuständig. Verstand, was denkst du? Was glaubst du? Du musst nicht alles glauben, was du denkst und vor allem musst du auch nicht alles glauben, was du fühlst. Kann ein ganz spannender Satz sein. Der hat Tiefgang. Ich sage mal, lange drüber nachdenken. Ja? So. Wille, Verstand, Gefühl und ganz tief, und das können wir auch als Herz sehen, ganz tief in der Seele sitzt die Gesinnung, unsere Motivlage unseres Herzens, die Gesinnung des Herzens. Ja, so verstehe ich, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und jetzt sind wir Captain of our Soul. Wir sind zuständig für unsere Seele. Wir nehmen Jesus mit rein und sagen, Jesus, ich lebe im Umgang mit dir, aber was ich fühle, was ich denke, was ich will, ist meine Entscheidung, ist meins. Jesus Christus fühlt nicht für dich. Er denkt nicht für dich. Er bietet dir vielleicht kluge Entscheidungsmöglichkeiten an, aber er entscheidet nicht wirklich für dich. Er sucht uns als Gegenüber. Und in dieser Liebe ist es wichtig, dass sie freiwillig ist. Und über diese Freiwilligkeit geht er nicht drüber hinaus. Und jetzt gehen wir hinein in einen Bibeltext, den ich ganz interessant finde, den kennt ihr auch ganz bestimmt. Und hier zentriert sich aus meiner Sicht ganz stark das Evangelium. Markus 12, 38 bis 34. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander verhandelten, trat herzu. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, also Schriftgelehrten, die waren nicht doof, ja, die kannten sich mit der Schrift aus, die haben nichts anderes gemacht, als sich mit dem Alten Testament zu befassen. Dann hatten wir noch die Extremabteilung, die Pharisäer, ja, die an die Auferstehung auch geglaubt haben und die mussten die ersten 5 Bücher Mose auswendig können, sonst konnten sie nicht Pharisäer werden, ganz strenge Kaste. Dann haben wir noch die Sadduzäer gehabt, auch eine geistliche Elite, die haben aber nicht an die Auferstehung geglaubt. Ja, so da hatten wir verschiedenste Fraktionen und die Schriftgelehrten hatten sich ebenfalls stark mit der Schrift beschäftigt. Und jetzt sagt er, dieser Schriftgelehrte kommt zu ihm und fragt ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Wisst ihr, es ist ganz, immer ganz interessant, Menschen zuzuhören, wenn sie Fragen stellen. Dann weißt du, was sie beschäftigt, was in ihrem Herzen ist. Hör ihren Fragen zu. Dann weißt du, was sie innerlich bewegt. Jesus antwortete, das Erste ist, höre Israel, höre. Höre. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Sind wir bereit zu hören? Wenn du heute Morgen hier bist, bist du bereit zu hören. Ich sage dir, es ist möglich, in Gottesdienste zu gehen, informiert zu werden, aber nicht wirklich zu hören. Das ist möglich. Nennt sich Religiosität. Ja, sondern es geht darum, dass du im Gottesdienst Inspiration bekommst durch sein Wort, durch seinen Geist und etwas in deiner Seele landet. Und dann bist du in der Herausforderung, das, was du gehört hast, was wirklich dich berührt hat, zu nehmen und damit zu arbeiten, drauf rumzukauen. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das ist als erstes. Das ist number one. Darum geht's. Gott sehnt sich nach einer Liebesbeziehung. Nach einer ungeteilten Liebesbeziehung. Er ist nicht interessiert, dass du irgendwelche Pflichten erfüllst, lieb und nett bist, ja? Also lieb und nett in dem Sinne von angepasst, ja, sondern er möchte dieses ungeteilte Herz haben. Und jetzt kommt's, das Zweite ist dieses, das war das Erste, das Zweite ist dieses. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aha, Gott zuerst, den Nächsten wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht, Lehrer. Schade, dass er Lehrer sagte und nicht Messias. Er sah ihn in dem Moment nur als Lehrer. Du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und außer ihm ist kein anderer. Und ihn lieben aus ganzem Herzen, aus ganzem Verstand und aus ganzer Kraft und den Nächsten lieben wie sich selbst. Also er hat es begriffen, er rezitiert, er bleibt bei den Worten Jesu, auch spannend. Der bleibt echt dran, was Jesus gesagt hat. Ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und wenn ihr das Alte Testament gelesen habt, ja, insbesondere dritte Buch Mose, was wird da geschlachtet und geopfert? Liebezeit, bin ich froh, dass wir da nicht mehr im alten Bund sind. Ja. Der hat was verstanden. Und dann sagt Jesus hier, und als Jesus ihn sah, dass er verständig geantwortet hatte, der hat eine Gesinnung gehabt von, ich möchte gern verstehen wollen. So wichtig, dass wir uns bemühen und schauen, wie ist das jetzt? Wie kann ich das wirklich verstehen? Ich möchte gern verstehen wollen. Ich muss jetzt nicht mit allem einverstanden sein, aber ich will verstehen. Sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Wow, ja, suchender Mensch, verständig, wissend wollend, hörend wollend. Und jetzt sagt er, du bist nicht weit weg, brauchst mich jetzt nur noch als Messias zu sehen. Dann bist du im Reich Gottes drin. Jetzt geht es nur um die Frage, wieso siehst du mich? Und niemand wagte mehr, ihn zu befragen. Wenn wir einen Sprung machen ins Alte Testament, wo ja dieses Wort hier, das Jesus ausspricht, rezitiert wird von Jesus selbst, sind wir im 5. Mose 6, Vers 5. Und interessant ist hier, dass hier nichts zu lesen ist vom Nächsten, vom Fremden, ja. Wir sollen Fremde lieben, die Fremden. aber da steht nichts von dem Nächsten. Und schon gar nichts steht in diesem dieser Schriftstelle aus dem Alten Testament etwas davon, dass wir uns selbst lieben sollen. Ihr findet diese Aussage, Gott zu lieben, die Nächsten wie ich selbst, nicht im Alten Testament. Spannend. Also steigert hier Jesus wieder, wie so oft, das Gesetz sagt, ich sage euch, ja, er steigert es an diesem Aspekt. Jetzt möchte ich euch reinnehmen, vielleicht, das mag euch herausfordern und provozieren. Ich bin ja nicht da, um nett zu sein. Und provozieren kommt von provokere, herauslocken. Jetzt locke ich das eine oder andere vielleicht heraus, die eine oder andere Irritation. Das habe ich aber noch nie gesehen. Ich sage, ja, das ist möglich. Es ist möglich, es auch anders zu sehen. Es darf auch anders gesehen werden. Folgendes Beispiel. Ich hatte in der Beratung ein Ehepaar. Sie war so eine ganz feurige Fürbitterin. Er war so ein ruhiger. Und die hatten echt Stress miteinander. Und dann habe ich versucht, so herauszufinden, was ist denn da los? Man muss ja manchmal wirklich ein bisschen hintendran verstehen. Es gibt ja so die vorgestellten Probleme und die eigentlichen Probleme, die hintendran sind. Die kommen ja nicht gleich auf den Tisch. Die kommen so in der Verkettung, kommen dann die eigentlichen Themen. Das ist auch immer ganz spannend. So, auf jeden Fall haben die da angefangen, miteinander zu diskutieren, beziehungsweise sie, er nicht. Er war da eher schweigsam. Und dann sagte sie doch glatt, wie ich dann das auf das Thema Liebe kam, sagte sie, ja, also mit meiner Liebe sieht so aus, alles, 100% gehört Gott. Und dann dachte ich innerlich so in mir, das sehe ich an deinem Mann. 100% gehört Gott. Ich möchte euch reinnehmen in eine Idee. Ich verstehe sie so von der Schrift, ihr könnt es prüfen. Ich glaube, dass wir 100% Liebesvolumen haben in unserem Herzen. Und dass zuallererst Gott 33,3% bekommt. Zuallererst. Der Nächste bekommt 33,3%. Und ich gebe mir selbst 33,3%. Dann wird es wieder rund. Das ist schon spannend, dieser Gedanke. Können wir den mal so denken, rein hypothetisch den mal denken? Können wir diesen Gedanken denn mal zulassen? Oder spüre ich da gerade eine Abwehrhaltung im Sinne, das habe ich noch nie gesehen, das geht doch gar nicht? Oder können wir einfach mal stehen bleiben und spüren, Moment mal, könnte das sein? Die Selbstliebe ist eingebettet in das Wie, in die Gemeinschaft, in Beziehungsfelder. Somit ist die Selbstliebe ganz wichtig, absolut keine Erhöhung über andere. An der Stelle höre ich immer wieder, wenn ich mich selbst liebe, ja dann, das ist ja Egoismus. Der andere geht doch vor, der andere ist doch wichtiger. Wer sagt das? Sagt die Bibel nicht. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie dich selbst. Ich möchte eine kleine Abgrenzung setzen an diesem Punkt. Erstens, Egoismus ist eine Haltung oder ein Verhalten, bei dem jemand seine eigenen Interessen und Bedürfnisse über die der anderen stellt. Oft ohne Rücksicht auf die Auswirkungen auf andere. Egoistische Personen handeln in erster Linie zu ihrem eigenen Vorteil und sind wenig bis gar nicht bereit, Kompromisse einzugehen oder die Bedürfnisse und Wünsche anderer zu berücksichtigen. Die wahren Opportunisten sind Egoisten. Ich, meiner, mir. Wir vier. Herr, segne uns, wir vier. Ja, das ist die Erhöhung des Ichs. Hat aber mit Selbstliebe nichts zu tun. Jetzt könntest du vielleicht sagen, also wenn ich mich um mich selbst drehe, dann bin ich ein Narzisst. Kurzer Aspekt, was ist Narzissmus? Narzissmus ist eine Persönlichkeitsstörung, die durch ein übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung, einen Mangel an Empathie, also Wahrnehmung, Einfühlung dem anderen gegenüber und ein grandioses, Selbstbild gekennzeichnet ist. Narzisstische Personen haben oft ein übersteigertes Gefühl der eigenen Wichtigkeit und sind stark auf sich selbst fokussiert, was häufig zu problematischen zwischenmenschlichen Beziehungen führt. Ganz wichtig an der Stelle, wir als Laien dürfen nicht diagnostizieren. Ja, es ist mal gut, das gehört zu haben, aber jetzt gehe ich rum und sage, das ist ein Narzisst, das ist ein Narzisst. Ja, höre ich in der Beratung auch wieder, ja, ich habe einen narzisstischen Mann. Dann sage ich, ja, wer hat dir das gesagt? Stopp, hast du das medizinisch, therapeutisch abklären lassen? Ist dem so? Ja, aber das sieht man doch, der macht so und so. Ja. Und dann ist ja immer ganz interessant an der Stelle, Fremdaussagen sind Eigenaussagen, insbesondere dann, wenn die Leute nicht reflektiert sind. Also was denn da so beim anderen gesehen wird, ist ja ganz, hat ja ganz viel mit dem zu tun, wie ich bin. Ja, also deswegen an der Stelle nochmal ganz wichtig, bitte nicht mit dem Diagnoseschlüssel, ICD-Schlüssel durch die Gegend laufen und wenn du kein Fachpersonal und nicht fachlich ausgebildet bist, zu diagnostizieren. Wichtig ist aber, dass wir es mal gehört haben, was ein Narzisst ist. Was rät uns jetzt die Bibel? Was sagt die Bibel an der Stelle? Und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber ich erlebe das manchmal, dass der Geist Gottes mich so ermahnt und sagt, hey, geh mal nicht so lieblos mit dir um. Hey, hab mal ein bisschen mehr Selbstverständnis. Ey, was denkst du? Wie redest du gerade mit dir? Der Geist Gottes ist der Tröster in uns und auch ein Ermahner, der sagt, ey, mach's nicht, ist nicht liebevoll. Kennt ihr das? Ich erlebe das immer wieder. Gehen wir rein, jetzt zu schauen, wie können wir diesen Aspekt Captain of my soul, wie können wir das jetzt leben? Jetzt sagt Lukas 21, 19, gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Wie bitte? Das ist nur ein so ein Vers, steht im Kontext von unterschiedlichen Aspekten. Aber einfach nur dieser Vers. Hat mir jemand gesagt, du kannst den Vers nicht so einfach nehmen, als eine Generalaussage. Ich so, wieso nicht? Gewinnt eure Seele durch euer Ausharren, heißt, ich kümmere mich um meine Seele. Das ist Seelsorge. Seelsorge, an dem Punkt auch noch ein ganz wichtiger Pfeiler gesetzt, Seelsorger ist nicht was für Kaputte. Seelsorge ist nicht etwas für rein kranke Menschen. Wo kommt dieser Gedanke her? Ja, höre ich dann auch manchmal von der Frau, ja, mein Mann, der muss zur Seelsorge, der ist kaputt. Aha, okay. Nein, Seelsorge heißt im ursprünglichen Begriff, ich habe Sorge um meine Seele. Ich kümmere mich um meine Seele. Ich bin an meiner Seele dran. Mich interessiert es, wie es meiner Seele geht. Ich kümmere mich, ich sorge mich. Ich trage Sorge um meine Seele. Das macht nicht der Seelsorger. Ja, der soll ja meine Seele reparieren. Auch komisch, gell? Finde ich ganz komisch. Ja. Sondern ich bin zuständig für die Sorge um meine Seele. Und jetzt gucken wir uns dieses Wort gewinnen an. Da steht schon katomai. Gewinnen. Eine Sache für sich selbst erwerben, bekommen oder beschaffen, besitzen. Ja? Also dieses Gewinnen, sich darum zu bemühen. Ich bemühe mich darum. Weiß nicht, ob ihr Männer euch an die Zeit erinnern könnt, als ihr euch beworben habt bei eurer zukünftigen. Wisst ihr noch, wie ihr euch da angestrengt habt, die Schokoladenseite zu zeigen? Oder umgekehrt, ihr Frauen, als das noch so in der Anbahnung war, wie man sich da bemüht hat, den anderen zu gewinnen für sich. Das ist nicht ein schönes Bild. Ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Prickelnde auch in der Ehe behalten, dass wir immer wieder einander gewinnen. Das ist nicht selbstverständlich, ja? Sondern ja, zu schauen, hey, wie kann ich meine Frau gewinnen? Das ist wichtig. Jetzt könnte ich gerade eine Geschichte erzählen, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe. Thema, vielleicht alle Frauen werden jetzt gleich sagen, oh. Achtung Männer, und die Männer sagen, oh. Ja, also folgende Situation. im Gespräch mit meiner Frau sagte sie mal so nebenbei, sie ist Ärztin und war bei der Fortbildung und war in einem Hotel und nebendran war ein Opernhaus und da hat sie das offene Fenster gehabt und stand da und hat dann ein bisschen was von der Oper mitbekommen. Und sie fand das richtig toll. Und dann dachte ich mir, oh weia. Wir haben ja Geschichten und wir haben ja Bewertungen. Und es sind ja hier oben im Hirn Dinge und Geschichten abgespeichert. Und nicht jede Geschichte ist subjektiv auch wirklich, wirklich wahr. Und manche Geschichten können uns das Leben versperren. So ging es weiter. Und ich dachte mir, meine Frau mag Opern. Hilfe, Herr. Die Erinnerung sprang an. Meine Mutter mochte auch Opern. Und ich war noch Teenager, Junge und kleiner und ich sah sie weinend vor dem Fernsehapparat. Ja, kennt ihr noch die Fernsehapparate mit der langen Röhre da hinten? Ja, so saß sie davor und hörte sich eine Oper an. Und ich dachte nur, was hat sie bloß? Die schreien doch so. Ich konnte damit als Kind überhaupt nichts anfangen. Und jetzt sagt meine Frau, sie mag Opern. In dem Moment entstand in mir ein Konflikt. Könnt ihr das verstehen? So, dann dachte ich mir, ziehe ich mich jetzt auf meine bekannte Geschichte zurück und sage, ja, lieb du mal deine Opern, das hat mit mir nichts zu tun, geh mal, mach mal. Oder zu sagen, aus Liebe heraus fange ich jetzt mal an, mich mit Opern zu beschäftigen. Und dann bin ich ins Internet und habe dann geguckt, habe ich mir ein paar Opern angeschaut von Verdi, also die Inhaltsangabe, und dann sagte ich mir, La Traviata. Das ist ja mal eine mega spannende Geschichte. Da habe ich rausgefunden, der Verdi, der muss Christ gewesen sein. Der hat ganz viel Tod und Leben und Himmel und so weiter. So, und dann habe ich geguckt, Dresden. Dresden ist der Semperoper. Und dann sind wir in Urlaub und dann habe ich mir gedacht, lieber Schatz, an dem Wochenende da buch mal nichts rein. Und du kriegst in Ägypten und zum Urlaub kriegst du eine Überraschung. Und dann sage ich, ja, was? Ich sag, so. Und dann mitten im großen Salzpool sagte ich ihr, du, ich habe einen Operntermin für uns geplant in Dresden, in der Semperoper. Da war sie ganz von den Socken und dann habe ich gesagt, ja, du, ich bin auch ganz von den Socken. Und dachte mir, oh weia, wie wird es wohl werden? Da haben wir uns vorher beschäftigt mit der Geschichte, sind nach Dresden gefahren, waren in diesem tollen Opernhaus. Und ich sag euch, das war sowas von abgefahren emotional. Das war so bewegend. Diese Geschichte, das hat auch die Künstler, die Opernsänger waren phänomenal. Das war alles. Und du warst da mittendrin. Das ist nicht Kino, das ist anders. Ja, so. Und wir waren so beide berührt. Wir saßen nebeneinander, heulten und ja, wir waren so aufgeweicht von der ganzen Geschichte. Sind raus und haben darüber ausgetauscht. Und das war für uns das Event unserer Wir-Person, also wir als Ehepaare gucken immer, es gibt das Ich und Du und die Wir-Person. Wie pflegen wir die Wir-Person? Und da haben wir gespürt, das hat unserer Wir-Person richtig gut getan. War richtig gut. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, ey, jetzt sind über 45 Jahre vergangen und du hast Opa abgelehnt. Deine alte Geschichte da hinten hätte dir fast etwas genommen, was du jetzt hättest mit deiner Frau erleben können oder hast erlebt. Es hätte es dir fast genommen. Versteht ihr das? Alte Geschichten da hinten, die in unserem Selbst verankert sind, können uns echt behindern, dass wir etwas nach vorne hin Schönes erleben können. Einfach was Schönes erleben. Deswegen war ich jetzt gerade bei dem Bild von Gewinnen, die Frau gewinnen. Deswegen auch jetzt in der Ehe zu schauen, wie können wir einander gewinnen. Ja? Jetzt haben wir uns gegenseitig gewonnen gestern, dass wir auf den Weihnachtsmarkt gegangen sind. Hat uns auch gut getan, war schön. Es ist gut, solche Zeiten zu planen. Gewinnen. Also, ihr seht es gerade da unten, wenn der Prinz singt und die Prinzessin im Turm, ja, anhimmelt und gewinnen möchte. Das meint diese Intention, die Seele gewinnen. Und dann das andere Wort, ausharren. Hypomonie, Standhaftigkeit, Beharrlichkeit, Ausdauer, Geduld. Wirklich dran zu bleiben. Ja, ein ganz bekannter Seelsorger, Reinhold Rute, sagt einmal, die Seele ist manchmal eine Zicke. ein Luder, die will nicht. Ja, die ist bockig. Luther hat es mal gesagt, das menschliche Herz ist ein trotzig und verzagtes Ding. Ja, so ist manchmal die Seele. Und dann ist es wichtig, dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Naja, beim ersten Lied hat sie mich nicht gehört, ich gehe dann mal wieder. Ja, der Verliebte, der bleibt dran. Bleibt unerschütterlich dran. Ja, das darf natürlich die Frau genauso tun, sonst wird es ja einseitig. Und deswegen ist jetzt zu schauen, was ist meine Verantwortung, was ist Gottes Verantwortung. Und ich empfinde ganz oft in der Beratung, in der Seelsorge, wenn die lieben, gläubigen Leute oder auch die, ja, die machen es ja nicht so, die haben ja niemanden, wo sie es abgeben können, aber diese große Abgeberei, kennt ihr das? Ich gebe alles dem Herrn. Der Herr soll für mich denken, der Herr soll mich für mich fühlen, der soll all meine Probleme übernehmen, der Herr macht alles. Alles macht der Herr. Ich gebe alles ab, alles ab. Dann denke ich mir, was ist das denn? Moment, alle Sorgen werft auf ihn. Er sorgt für euch, ja, im Sorgenthema, ja. Aber er ist zuallererst Immanuel, Gott mit uns. Jesus Christus ist mit uns bis ans Ende aller Tage, ja. Er ist mit uns. Er nimmt uns nicht alles ab, aber er ist mit uns. Es gibt so eine ganz merkwürdige Gleichung, vielleicht kennt ihr die auch. Habe ich Probleme in meinem Leben, ist Gott weg. Habe ich keine Probleme in meinem Leben, ist Gott da. Kennt es irgendjemand? Fühle ich mich schlecht und habe ich negative Gedanken oder was auch immer, ist Gott weg. Geht es mir gut und ich bin glücklich und happy, ist Gott da. Hä? Wo kommt das her? Immanuel, Gott mit uns. Er geht mit dir durch deine Probleme. Und er will auch an deiner Seele dran sein. Mit ihm Seelenthemen anschauen. Und deswegen, wenn wir jetzt in die Selbstliebe reingehen und die fokussieren wir jetzt anhand von ein paar Fragen, dann will er mit dir das anschauen. Selbstliebe. Wie sehe ich mich selbst? Ich nenne euch jetzt mal ein paar angenehme Selbstworte, die eher günstig ausfallen fürs innere Wohlbefinden. Das Selbst, die Seele, das Wort der Selbstwürde, wenn ich würdig, würdevoll mit meinem Selbst umgehe. Selbstwertschätzung, wenn ich mich selbst wertschätze. Ich schätze mich selbst wert. Darf ich das? Ja. Selbstwertgefühl, ich gebe mir ein wertvolles Gefühl. Ich darf mich wertvoll fühlen. Selbstachtung, ich achte mich selbst. Ich hab eine hohe Achtung von mir selbst. Ja, ich darf das. Selbstvertrauen, auch das ist möglich, mir selbst zu vertrauen. Selbstzuwendung, Selbstverständnis, ein ganz wichtiges Wort. Ich habe Verständnis, wo ich jetzt gerade bin. Ich habe Verständnis für das, was ich gerade durchlaufe. Hey, ich habe da in der Firma echt einen Chef, der ist stressig. Ja, und die Ehefrau und die Kinder und ach, das ist wirklich gerade sehr herausfordernd. Und mir gehen so ein bisschen die Kraftreserven verloren. Und ich bin einfach nicht so gut drauf. Hey, selbst, ich verstehe dich. Ich verstehe dich, dass es dir gerade so geht. Verständnis haben für die eigene Geschichte. Für das eigene Momentum, wo du gerade drin stehst. Und nicht mit müsste, sollte, hätte. Drei Worte, die uns überhaupt nicht gut tun. Sollte, müsste, hätte. Die Sollitis, die Mussitis und die Hättitis sind drei Krankheitsformen. Müsste, sollte, hätte, hat nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Und das macht uns echt krank. Ja, ja, du solltest doch und du müsstest doch und du hättest doch. Kennt ihr das im Ehegespräch? Ja, hättest du doch mal so und so. Da fühlen wir uns ja so verstanden, oder? Ich baue es nicht weiter aus. Selbsthilfe, Selbstfreundlichkeit. Wie freundlich gehst du mit dir um? Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge, selbst Wohlbefinden. Und jetzt gehen wir in einen Bereich hinein, der eher ungünstig ist. Und da mache ich euch Mut, das ist jetzt so ein bisschen, gehen wir hinein auf die nächste Folie, das ist jetzt ein bisschen wie beim Zahnarzt. Wer geht gerne zum Zahnarzt? Wer freut sich? Das mag welche geben. Genau, ich gehöre zu denen, die nicht so ganz so gerne dahin gehen. Ja. So, aber wir wissen doch alle, wenn wir nicht gehen, es rechnet sich nicht aus, oder? Also irgendwie, wenn dir nachher das Gebiss rausfällt, weil du es nicht gepflegt hast, ist nicht so dolle. Gut, dann gibt es Ersatzzähne, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach, auch wenn es unangenehm ist, manche Sachen sind einfach notwendig, um die Not zu wenden. Ein kleiner Witz an der Stelle, ich weiß nicht, ob den jemand versteht, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Warum hat der Spiegel die Therapie abgebrochen? Weil er sich dachte, ich reflektiere schon genug über mich selbst. Na okay, gut. War ein Versuch. Also, wir gucken uns jetzt mal einen negativen Selbstdialog an. Ich wollte euch da jetzt so eine kleine Spritze noch geben, eine wohlgemeinte. Wir gucken uns jetzt 10 Aspekte an über einen sogenannten ungünstigen negativen Selbstdialog, um zu spüren, wie gehe ich mit mir selbst um. Ich habe den Auftrag Gottes, mich selbst zu lieben. Wie gehe ich jetzt wirklich mit mir um? Und hier habe ich mal geforscht und wir haben jetzt hier ein Ranking, mit denen die Menschen am meisten zu tun haben. Und wir fangen mit dem intensivsten oben an und dann stuft es ein bisschen ab. Ich bin nicht genug. Kennt das jemand? Ich genüge nicht. Ich genüge meiner Frau nicht. Ich bin kein guter Vater meinen Kindern. In der Arbeit schaffe ich es nicht, ich genüge nicht, auch als Christ. Ich genüge, auch dem Pastor kann ich es auch nicht recht machen, dem genüge ich auch nicht. Ich genüge nicht, ich genüge mir selbst nicht. Ja, das ist Selbstverurteilung. Wer sagt das, dass du nicht genügst? Woher nimmst du das Recht? Das Finanzamt. Ja. Die sind auch ganz besondere Freunde, ja. Dieser Satz untergräbt das Selbstwertgefühl, unsere Selbstliebe und führt dazu, dass man ständig das Gefühl hat, den Erwartungen anderer oder sogar den eigenen nicht gerecht zu werden. Ich genüge nicht, führt in die Entmutigung. Und somit steige ich aus den Herausforderungen des Lebens, ja, entgegenzustehen oder sie zu überwinden. Ich bin nicht genug, höre ich ganz oft. Zweiter Aspekt, ich mache immer alles falsch. Ich mache alles falsch. Diese Aussage erzeugt ein Gefühl der Hilflosigkeit und fördert Perfektionismus. Ach, es gibt so viele Menschen, die wollen es perfekt haben. Kennt ihr die? Sage ich immer, ich habe jetzt auch gerade einen Pastor in der Beratung gehabt oder immer noch, hoher perfektionistischer Ansatz, unfassbar. Und am Ende des Gesprächs habe ich zu ihm gesagt, du lieber, geh mal in die Natur und such die gerade Linie. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, aufgelegt. Das hat ihn so geschockt. Er hat gesagt, ey, der Satz hat mich so zum Nachdenken gebracht. Es gibt keine gerade Linie in der Natur. Und er sagt, ja, siehst du. Und dann hat es echt was in ihm ausgelöst, zu merken, also Perfektionismus ist sowas übel, weil wir sind ja von Anfang an ein Mangelwesen. Wenn wir als Babys da liegen, die ganze Umwelt um uns herum, die spricht, die redet, die läuft, ja, wir empfinden von klein auf ein Defizit. Ja, so. Und wenn wir da aufwachsen, die Geschwister und die Eltern, die können das alles schon. Da kann ich es ja nur falsch machen. Ja? Also, dann wirklich zu merken, ey, es geht nicht um richtig und falsch. Dritter Aspekt, ich verdiene keine Liebe. Auch das sagen manche. Und ich habe auch festgestellt, auch zum Beispiel ganz attraktive junge Frauen, die sagen, ich verdiene keine Liebe. Da denke ich mir, Mann, du bist so ein hübsches Wesen von Gott gemacht. Was ist denn das? Ja, dann muss ich noch schöner werden, damit ich endlich geliebt werde. Aber ich verdiene es erstmal nicht. Sehr schädlicher Gedanke, ja, der uns eher in die Isolation führt. Niemand mag mich. Selbstablehnung. Niemand mag mich. Wer das glaubt, zieht sich zurück aus der Gemeinschaft. Kennt ihr Menschen, die sich zurückziehen? jeder Mensch, der über längere Zeit im Rückzug lebt, dem geht es nicht wohl innerlich. Es gibt mal Auszeiten, ja, bitte. Ich brauche auch mal menschenfreie Zonen. Ja, das brauche ich, das tut mir gut. Aber wer permanent im Rückzug lebt, ja, diese Selbstablehnung ist nicht etwas, was Freude im Leben gibt. Ich werde das nie schaffen. Ich schaffe das nicht. Dieser pessimistische Ausblick, ja, diese Selbstüberzeugung, diese Selbstentmutigung, ich werde das nie schaffen. Ich bin, jetzt kommen die Zus. Kennt ihr die Zus? Die sind genauso schräg wie hätte, sollte, müsste, könnte. Die Zus. Ich bin zu hässlich, zu dick, zu dünn, zu jung, zu alt, zu intelligent, zu doof, zu. Das ist eine Selbstminderung. Auch das trägt nicht dazu bei, dass wir in der Selbstliebe an der Stelle wachsen. Ich sollte besser sein als das. Ich sollte besser. Ich sollte. Da haben wir es. Überzogener Selbstanspruch. Ich bin eine Last für andere, geht in dieselbe Richtung des Selbstrückzuges. Ein Gefühl der Überflüssigkeit. Höre ich auch mal wieder, ja, ich bin eine Last für andere. Ich bin eine Last für andere. Kennt ihr das? Oh. Also wie geht der Mensch mit sich selbst um? Er ist ja dann für sich selbst auch eine Last. Ja. Meine Gefühle sind nicht wichtig. Auch das höre ich ganz häufig bei Männern. Ach, Gefühle. Meine Frau will zwar immer, dass ich über Gefühle rede, aber was? Gefühle sind doch nicht wichtig. Leistung zählt. Der Kopf, der Verstand, die Analyse. Ja, Moment mal. Was unterdrückst du da, lieber Mann? Ich spreche jetzt nur die Männer an, ihr Frauen könnt ja mal weghören. Liebe Männer, ich lade euch ein zu fühlen. Gefühle sind ein Teil eures Daseins. Die sind da. Es ist nur die Frage, wie sehr seid ihr in Kontakt mit euren Empfindungen und euren Gefühlen? Spannendes Thema. Wer nicht an seinen Gefühlen dran ist, hat ganz viel Mühe zu spüren, was bedarf ich denn, was habe ich für ein Bedürfnis. Ja, und viele Männer sind da unterwegs und merken ihre Bedürfnisse nicht, können ihre Bedürfnisse nicht benennen. Wie oft habe ich das in der Beratung schon gesehen? Und auch dieses Leid da hinten dran, einfach nicht an der eigenen Bedürftigkeit dran zu sein und dann über Leistung zu kompensieren, noch besser zu sein, noch mehr zu machen, noch mehr zu schaffen, noch mehr Geld zu verdienen, noch. Ja. Und dann das schöne Thema, ich bin schuld, Selbstbeschuldigung. Kennt das auch jemand? Ich bin schuld. Schon mal jemand gesagt? Ja. Das ist der Aspekt der Überverantwortung. Auch kein guter Umgang mit sich selbst. Überverantwortung nicht gut. Nicht wohltuend. Verantwortung ja, Überverantwortung nein. Totale Verantwortung, Abgabe auch ungut. Aber wie gesagt, Überverantwortung nicht so. Okay, jetzt haben wir die 10 Brenner des ungünstigen Selbstumgangs. Hat irgendjemand sich irgendwo irgendwie ein bisschen gefunden? Eine Person, da nickt noch jemand, da hat noch eine Hand. Es ist ein Angebot. Ich hebe das hoch und zeige euch das. Ich habe da ja mit selbst zu tun. Ich nehme euch jetzt gleich auch nochmal in mein Leben mit rein. Aber es ist ein Angebot zu sagen, ey, das ist ein fauler Zahn. Ich darf da mal rangehen an das Thema. Und jetzt nicht nur heute Morgen mal kurz informiert, sondern sagen, okay, da gehe ich mit mir nicht gut um. Ich habe die Aufgabe, mich selbst zu lieben. Ich bin liebenswert. Gott hat mich so wertvoll gemacht, hat mir eine Würde geschenkt. Ja, die Würde ist unabhängig von Leistung und Bedingungen. Er hat mich wertvoll gemacht. Wer bin ich, dass ich mich so abwerte? Deswegen, wie können wir unsere Selbstliebe stärken? Was denkt ihr? Wie können wir uns in unserer Selbstliebe stärken. Ich möchte dir was zurufen. Du bist der Experte deines Lebens. Kein anderer hat so ein Leben wie du. Niemand kennt sich in deinem Leben so aus wie du. Und dadurch, dass du durch dieses Leben durchgehst, hast du dir ganze Menge Stärken antrainiert. Und über unsere Stärken und unsere Fähigkeiten, die wir uns angetrainiert haben, dadurch können wir uns ermutigen. Das nennt sich Selbstermutigung. Und ich möchte dich jetzt mal fragen, sag mir doch mal sofort 5 Stärken von dir. 5. Jetzt. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Merkt ihr? Wenn ich jetzt sagen würde, sagt mir doch mal bitte 10 Schwächen von euch. Deswegen, wir sind eher schwächeorientiert. Leider von klein auf. Ja? Kann mich noch erinnern, erste Schulphase, überall der Rotstift. Aber ihr habt ja keinen Rotstift gehabt. Aber ich habe Rotstift gehabt. Ja, wir werden hingewiesen auf das, was wir nicht haben. Anstatt dass da einer mit Blau mal und sagt, oh, das ist aber toll, das sieht aber richtig gut aus. Ja. Also, deswegen ist die große Frage, wie übe ich mich jetzt ein? Wie lerne ich Selbstliebe? Wie hast du Autofahren gelernt? Bist du bei deiner ersten Fahrstunde gleich mit deinem Fahrlehrer auf die Autobahn gefahren? Oder in die Raschauer, in den Stau? Ja, wo sind wir hingefahren? Könnt ihr euch noch erinnern? Schon lange her. Ja. Wir sind auf so einen Aldi-Parkplatz oder Lidl oder wie sie alle heißen, Parkplatz gefahren. Und dann hat er gesagt, so, Kupplung treten, Gas, Zündschlüssel. So, dann haben wir ganz langsam angefangen. Und so dieses ganz langsame Anfangen können wir übertragen, auch im Aspekt der Selbstliebe. Ganz langsam anfangen. Ich nehme euch mal rein. Ich habe vor 3 Jahren angefangen, regelmäßig Tagebuch zu schreiben. Tagebuch schreiben ist ein tolles Werkzeug, um in Kontakt mit sich selbst zu sein. Tagebuch ist eine tolle Möglichkeit, auch in Kontakt mit dem Herrn zu sein und aufzuschreiben. Ich denke manchmal, die Psalmen sind wie Tagebücher. Ja, so, da hat der Psalmist was geschrieben, ausgedrückt. Und ich stelle mir regelmäßig, jetzt eine Phase gehabt, da habe ich es fast täglich gemacht, jetzt hat es ein bisschen abgeflaut, jetzt mache ich es gerade so alle 4, 5 Tage, aber ich bin regelmäßig dran und ich merke, wenn ich es nicht tue, tut es mir nicht gut. Aber ich stelle mir folgende Fragen. Oben drüber steht Umgang mit dem Selbst. In Kontakt treten zu mir selbst, nach innen schauen. Ich frage Jesus, wie sieht Jesus mein Selbst? Was denkt er über mich? Was sagt der Heilige Geist heute zu mir? Und dann höre ich, Herr, wie siehst du mich? Ah, ich bin begnadigt. Oh, ich habe Gnade, du guckst mich mit gnädigen Augen an. Oh, das tut so gut. Schreibe ich auf, der Herr guckt mich mit Gnade an. Selbstgefühl, was fühle ich jetzt gerade im Moment? Und dann fühle ich nochmal nach und fühle. Ich mache diesen Blick nach innen. Nach innen schauen. Wir sind so gewohnt, im Außen zu schauen. Da sind wir richtig gut. Wir sind ständig im Außen und bewerten und wie wir da vollgeballert werden mit Medien und soziale Medien und Informationen. Wir gucken außen, außen, außen. Männer vor allem noch mehr. Außen, außen, außen. Aber was ist mit unserem Blick nach innen? Haben wir den Blick nach innen? Was fühle ich? Und nochmals, was fühle ich? Und dann spüre ich manchmal so, oh, in der Nacht hat mich ein Traum bewegt, ah, da ist irgendwas. Heute zum Beispiel bin ich aufgewacht und hat so ein ganz merkwürdiges Empfinden von Minderung. Du warst nicht gut in der Schule, du hast dies nicht und das nicht und hier hast du gelust und versagt und dachte ich mir, hey, stopp, stopp, Seele, was läuft da gerade? Heute Morgen, das ist ja super Einstieg in den Sonntag. Ja, und dann wir sagen, okay, Seele, stopp, langsam. Und dann bin ich in Kontakt getreten mit der Seele und gesagt, hier, Sie, liebe Seele, hör mal zu. Ja, da ist vieles ganz okay. Da hat sich sehr vieles gut entwickelt. Ja, und da sind Mängel. Na und? Mangel, na und? Ist okay. Ja, so, und dann habe ich gemerkt, jetzt komme ich wieder in die Regulation. Interessant, oder? Aber wenn ich das nicht aufmerksam genommen hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich mit in den Gottesdienst geschleppt und heute Abend dann mit ins Bett genommen und dann hätte es angefangen, in mir rumzugären. Und dann ist es gut, hinzuschauen, zu fühlen. Selbstbedürfnis, Bedürfnis unter dem Gefühl, was ist das Bedürfnis der Seele im Moment? Was ist mein Bedarf? Was brauche ich gerade? Ruhe, Freude. Hey, es fehlt nicht Energie, es fehlt Freude. Wo ist die Freudenquelle? Seele, wo können wir hin zur Freude? Selbstführung, Motiv, Absicht. Wohin willst du, Seele? Wozu? Was ist deine Absicht gerade? Wozu willst du den Brief oder diese E-Mail so schreiben? Ha? Stopp! Was ist für ein Motiv? Komm, hör auf. Selbstverständnis, sagte ich vorhin, liebesvolles Verständnis dafür haben, wie es dem Selbst gerade geht. Das sind Fragen, die stelle ich mir regelmäßig. Und ich spüre, wenn ich das tue, wachse ich in der Selbstliebe. Und jetzt mal ganz ehrlich, Menschen, die sich selbst lieben, was sind das für Zeitgenossen? Wie empfindet ihr solche Menschen? Und ich stelle fest, dass die selbst mit sich klarkommen, auch mit anderen ganz gut klarkommen. Die mit sich selbst im Frieden sind, sind nicht im Krieg mit anderen. Viele, die an anderen rumkritisieren und rumschrauben und rumdrehen und rumfummeln, wie der andere sein soll, haben ihren eigenen Job im Innenleben nicht gemacht. Ich nehme euch rein noch in den Tagebucheintrag und dann komme ich langsam zum Schluss. In 2023 hatte ich echt eine schwierige Phase, hatte noch eine Operation mal gehabt und es hat mich irgendwie echt bewegt. Ging mir nicht so besonders gut. Und jetzt nehme ich euch mal einen Tagebucheintrag hier mal rein in der Phase. Hab mir diese Fragen gestellt, wie sieht Jesus mein Selbst, wie sieht er mich? Und ich habe hingeschrieben, wirklich in diesem Missempfinden. Ja? Ich hatte durch eine Operation, da war irgendwas im Nervensystem angegriffen worden. Ich habe 3 Monate zu Hause gesessen mit einer Decke im Sommer und habe gefroren. Da war echt, ja, da war einiges durcheinander. Und dann habe ich mich gefragt und dann habe ich hingeschrieben, er liebt mich, so wie ich bin. Er liebt mich, so wie ich bin, auch in dem Zustand. Er hat Gedanken des Erbarmens und der Milde. Milde, nicht Strenge. Er sieht auch immer wieder den kleinen Jungen mit dem Augenpflaster. Habe ich mir in der Phase ein paar Kinderbilder angeschaut und hatte ich schon als kleiner Bub ein Schielen gehabt. Ich glaube, ich wollte nicht hingucken. Ich war Einzelkind, ich wollte nicht hingucken, was da in der Herkunftsfamilie lief. Deswegen habe ich weggeschielt. Ja, meine Interpretation. Der sieht immer noch den kleinen Jungen. Gott kennt mein Gewordensein. Bewegt mich, wenn ich das sage. Der Heilige Geist spricht zu mir und sagt, Frieden deiner Seele, sie ist wund. Ich bin dein Tröster. Ich fühle Dankbarkeit, dass er, der Heilige Geist, in mir wohnt. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Auch eine Traurigkeit, nicht in dem zu sein, wo ich von der Berufung her sein sollte. Das Bedürfnis ist Erfüllung, Freude und die Gewissheit, dass ich dort bin, wo er mich haben will. Die Seele will in die Geborgenheit und in die Gelassenheit bei ihm. Er, der Heilige Geist, ist das Kostbarste für mich auf dieser Welt. Ja, ich verstehe mich. Bei diesen Belastungen der letzten Jahre und der Herausforderung, dass es für mich ein zu viel war und ein zu viel ist. Selbstkontakt. Ich habe gedacht, ich mach's mal auf. So ging es mir. Könnt ihr euch noch viele andere Sachen vorlesen. Abschluss der Predigt. Wo stehst du heute, wenn es um deine Selbstliebe geht? Wo hast du dieses Thema einfach an Gott abgegeben? Herr, mach du. Es geht nicht. Er will das gar nicht. Er macht es auch nicht. Er übernimmt nicht für dich Verantwortung. Er ist mit dir. Aber Eigenverantwortung ist Eigenverantwortung. Und die Bibel sagt an einer Stelle sogar, wir sollen für jedes unnützes Wort sollen wir Rechenschaft ablegen. Liebezeit. Ja? Rechenschaft abgeben. Wie sind wir mit uns umgegangen? Können wir auch mal überlegen, wie geben wir ihm da Rechenschaft ab? Hast du mit Lieblosigkeit zu dir gegenüber zu tun? Ich möchte dir nochmal ganz deutlich sagen, ganz liebevoll, Lieblosigkeit ist Sünde. Punkt. Punkt. Das Tolle ist, Buße ist eine ganz geniale Geschichte. Buße heißt, Neudenken, Umkehren. Das ist ein freudiges Ereignis. Bei Buße denken wir immer an Mönche mit den Peitschen und auf dem Boden rumkriechen. Das meint nicht Buße. Buße heißt, anzuerkennen, was Gott sagt, transformiert mein Leben, umdenken, neu denken, neu fühlen, neu handeln. Das ist Buße. Und diese Fähigkeit traut uns Gott zu, dass wir umdenken lernen, neu denken lernen, dass wir sogar mit dem Thema der Selbstliebe und der Lieblosigkeit, dass wir da auf die Reihe kommen. Deswegen die Frage, wie drückt sich die Lieblosigkeit aus? Ich nehme euch noch, gebe euch noch Fragen zum Schluss. Oh, da sind sie schon. Könnt ihr ein Foto machen? Wer hat ein Smartphone? So als Mitnahme aus dem Gottesdienst, dass ihr vielleicht beim Kaffee trinken heute oder heute Abend mit dem Ehemann, Ehepartner, Kindern, wem auch immer, sagt, hey, das habe ich mitgenommen. Lass uns mal die Fragen durchgehen. Dann kommen wir mal ins Gespräch miteinander. Ja, weiß ich auch nicht. Wenn nicht, wie kann ich das Ganze praktisch ändern? Wäre das da unten. Weiß ich nicht, warum es nicht drauf ist. Okay. Darf ich beten mit euch? Ist das okay? Darf ich das? Möchte euch einladen. Das ist eine Einladung. Wenn wir über Lieblosigkeit gegen uns selbst sprechen, ist das keine Verurteilung oder ein Vorführen, sondern eine Einladung, hey, es könnte anders sein. Möchtest du die Beziehung zu dir selbst verändern? Du kannst. Und weißt du was? Gott unterstützt dich dabei. Er will das sogar. Mich zu lieben, sagt er, deine Nächsten wie dich selbst. Er gibt uns Impulse, dass wir diese auch umsetzen können. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Oh ja. Und ich würde jetzt gerne ein paar Impulsen nachgehen, die ich so empfinde. Und ich habe gehört von dem lieben Pastor, dass die Freiheit auch dazu da ist. Und ich mache das gerne. Und so, Jesus, stehen wir vor dir. Und ich danke dir für dein Evangelium, das so unkompliziert ist und sich in der Liebe zeigt. Und die große Frage, die mich auch beschäftigt, habe ich es gelernt, auf dieser Erde zu lieben, wenn ich bei dir stehe und zu dir komme? Habe ich es verstanden? Und so bete ich, Geist Gottes, ich bete dich, dass dort, wo ja diese Lieblosigkeit gegenüber sich selbst vorhanden ist, dass du das jetzt einfach nochmal aufzeigst, du so deinen Scheinwerfer da drauf legst und ermutigst, ins Licht zu kommen und sich dem zu stellen, dem Thema. So wie auch sein Wort das sagt, Adam, Adam, wo bist du? Und Herr, wir sind perfektioniert, im wahrsten des Wortes, im Verstecken. Und so möchte ich dich einladen, rauszutreten und zu sagen, ja, das ist mein Thema, meine Verantwortung, meine Gedankengänge. Ich stelle mich dem. Ich will verändern. Und so möchte ich dich jetzt einladen, wenn du spürst, Lieblosigkeit ist ein Thema. Dann nimm doch deine rechte Hand und leg die einfach mal als ein Symbol auf dein Herz. Ich mach's auch. Und das Kostbarste, was du hast, ist dein Herz. Und das kostbarste Geschenk, was du Jesus geben kannst, ist dein Herz. Und Jesus möchte dich herausfordern, dass du ihm ein selbstliebendes Herz schenkst, dich selbst zu lieben, Frieden mit dir zu schließen, mit deiner Geschichte, mit deiner Biografie, Frieden zu schließen mit deinem Versagen, mit deinem Zu-Kurz-Kommen. Danke, Herr. Und ich spüre, dass da Personen da sind, die haben wirklich in der Tiefe ein massives Thema mit der Selbstabwertung. Ich möchte das zurufen. Ich sehe so eine Waage vor meinem inneren Auge. Und das Gewicht, das auf der Waage liegt, stimmt mit dem Zähler nicht überein. Da liegt ein Barren von Gold und auf der Anzeige stehen 10 Gramm. Und ich möchte das nochmal zurufen. Du bist wertvoll. Und dieser Schmerz, der da hinten dran liegt, diese Abwertung darf jetzt zum Vorschein kommen. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Geist Gottes. Stehen vor dir, Herr. Du bist hier. Du bist unterwegs mit uns auf unserer Lebensreise. Ich sehe eine andere Person. Ich denke, dass es ein Mann ist. Ja, das ist ein Mann. Und da steht ein ganz dickes, fettes Nein über deinem Kopf. Es ist so eine Verneinung deines Seins. Und Jesus möchte mit dir zusammen aus diesem Nein ein Ja machen. Dass du zu einem Ja findest. Das ist ein ganz tiefes Thema. Das ist etwas schon, was tief in deine Kindheit zurückgeht. Du empfunden hast, du bist so nicht gewollt, wie du bist. Ja, du hast insbesondere ein Nein von deinem Vater erlebt. Der hat dich nicht so angenommen. Und dieses Nein vom Vater hast du verinnerlicht dir gegenüber. Und der himmlische Vater möchte mit einem Ja kommen, möchte dir ein Ja geben. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Und ich habe noch einen Impuls für jemanden, der an der rechten Hüfte an der Seite Schmerzen hat. Ich möchte, dass du deine Hand einfach mal hinhältst und möchte jetzt beten für dich und dich auch bitten, dass du dann kommst, dass wir da nochmal die Hände auflegen. Ich danke dir, dass du der Herr, unser Arzt bist, dass du heilst. Ich danke dir, Jesus. Danke, dass du der Mann der Schmerzen bist und dass alle Schmerzen auf dir liegen. Herr, das nehmen wir jetzt in Anspruch. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke. So sei es. Amen. How
much He loves you and me. He gave His life. What else could He give? How much He loves you. How much He loves me. How much He loves you.
Gott, ich liebe, bin ich mich nicht zu lieben.